Wir wollen heute Morgen eine neue Predigtreihe beginnen, und zwar über den 2. Korintherbrief. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie hat das eigentlich alles angefangen mit den Korinthern? Und die Geschichte der Korinther, die beginnt mit der 2. Missionsreise von Paulus. Als Paulus dann in Korinth ist, bleibt er dort auch 1,5 Jahre. Zu den ersten Gläubigen der Gemeinde gehörten Aquila und Priscilla, die auch Freunde von Paulus waren. Jedoch waren nicht alle in der Stadt Korinth so positiv gegenüber Paulus gesinnt. Besonders in der Synagoge regte sich der Widerstand. Und daher entschloss sich Paulus, nachdem er von den Juden gelästert wurde, seine missionarischen Tätigkeiten in Zukunft vor allem unter den Heiden in Korinth fortzusetzen. Am Ende seines Aufenthaltes in Korinth verlässt Paulus die Stadt wegen eines Aufruhrs und setzt seine 2. Missionsreise fort. Nach seiner Abreise schleichen sich dann in der Gemeinde Lehren, Verhaltensweisen und auch Gewohnheiten ein, die zwar in der Welt der Korinther üblich waren, aber nicht zum Wesen und zum Geist der Gemeinde passten. Und daher schreibt die Gemeinde von Korinth einen Brief an Paulus, in dem sie Auskunft zu bestimmten Fragen haben wollen. Ja, und als Antwort darauf schreibt Paulus ihnen den 1. Korintherbrief. Hier beantwortet er nicht nur ihre Fragen, sondern stellt ihnen auch die Irrtümer vor Augen. Paulus hat diesen ersten Brief aus sehr viel Sorge und um die Geschwister in Korinth geschrieben. Im 2. Korintherbrief finden wir dazu folgenden Kommentar über den 1. Korinther. Da heißt es in 2. Korinther 2, Vers 4, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Paulus hatte wirklich Angst um die Korinther. Spaltung, Irrlehren und toleranter Umgang bedrohten einfach die Gemeinde. Er gebraucht sehr harte Worte, um Missstände aufzudecken und zu verurteilen. Die Hoffnung auf Buße und Umkehr drängen ihn zum Schreiben. Die 3. Missionsreise führt Paulus nach Ephesus. Nach 2 Jahren muss er aufgrund eines gefahrvollen Tumultes auch dort die Stadt verlassen. Dies ist dann auch wahrscheinlich die Bedrängnis, die Paulus im 2. Korinther Kapitel 1 anspricht. Er macht sich daraufhin auf den Weg nach Mazedonien. Er vermied es jedoch, bei den Korinthern vorbeizuschauen. Das wäre ein kleiner Segelturn gewesen, eben nach Griechenland rüber, aber er vermeidet es, um den Korinthern ausreichend Zeit zur Umkehr und zur Erneuerung zu geben. Daher segelt er geradewegs nach Mazedonien. Dort trifft er Titus, der ihm gute Nachrichten von den Korinthern überbringt. Dies ist Paulus ein großer Trost und Anlass dazu, den 2. Korintherbrief um 55 oder auch 56 nach Christus als Ermunterung für die Geschwister zu schreiben. Paulus macht in diesem Brief Mut, konsequent den eigenen geschlagenen Weg der Umkehr weiterzugehen und sich von Irrlehren und Irrwegen zu trennen. Nicht Kritik sollten seinen späteren Besuch bei den Korinthern bestimmen, sondern die Freude über die positive Entwicklung und den guten geistlichen Zustand der Gemeinde. Die Botschaft des 2. Korintherbriefs lautet: Lebt wie Christus oder auch werdet wie Christus. Und daran sollen die Korinther alles legen. Im 2. Korintherbrief 3, Vers 18 bringt er eben diesen Sinn des Briefes zum Ausdruck. Da heißt es, in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Er sagt, schaut den Herrn Jesus an, beschäftigt euch mit ihm und sein Charakter wird in euch Gestalt annehmen. Dieser Hauptgedanke zieht sich durch den ganzen Brief. Und daher wollen wir vielleicht jetzt die ersten 11 Verse vom 2. Korintherbrief 1, vom 1. Kapitel lesen. Lesen wir die Verse 1 bis 11. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, ja über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unseren Willen. Nachdem Paulus in den ersten zwei Versen sich als Apostel durch den Willen Gottes darstellt und die Korinther als Eigentum Gottes, nämlich als Geheiligte, erläutert er ab Vers 3 vier Grundthemen des christlichen Lebens, und zwar Leiden, Trost, Rettung und Dank. Wollen wir mit erstens Leiden beginnen. In Vers 5 heißt es, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Paulus bezeichnet die Leiden im Leben des Christen als die Leiden des Christus. Was kann das bedeuten, die Leiden des Christus? Ich denke, man kann dies auf dreierlei Weisen auslegen. Zum Ersten die Leiden, die Christus selbst hatte. Zum Zweiten die Leiden für Christus, die wir vielleicht zu erdulden haben. Und drittens die Leiden, die Christus uns gibt. Machen wir uns zuerst Gedanken über die Leiden, die Jesus Christus selbst hatte. Das sind die körperlichen Schmerzen, die Jesus am Kreuz ertragen hat, oder auch die seelischen Leiden im Zusammenhang mit seinem Opfer. Wenn wir uns daran erinnern, wie der Herr Jesus anfängt, im Garten Gethsemane betrübt zu werden und zu Gott bittet, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge. Jesus hatte aber auch über die Not anderer Menschen getrauert. Zum Beispiel, als Jesus gestorben war, da heißt es, Jesus weinte. Eine andere Not war die Entbehrung. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 5, 58, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Die zweite Möglichkeit, was die Leiden des Christus bedeuten, könnten die Leiden für Christus sein. Paulus berichtet davon im 2. Korintherbrief Kapitel 11, dass er geschlagen und gesteinigt wurde. Aus den Berichten in der Apostelgeschichte wissen wir, dass er dies alles erleiden musste, weil er Christus verkündet hatte. Zudem hatte er Sorge um die Geschwister, die in der Gefahr standen, sich zu verirren. Einen dritten Aspekt, den die Leiden des Christus bedeuten, sind die Leiden, die Christus uns gibt. Denken wir an den Pfahl im Fleisch, von dem Paulus spricht. Gott hat ihn Paulus gegeben, damit er sich nicht überhebt. Das lesen wir in 2. Korinther 12 in den Versen 7 bis 9. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Wir merken schon, warum Paulus sagt, dass die Leiden im Leben eines Christen reichlich sind. Das eine oder andere Leiden kann auch bei uns zu finden sein. Manchmal vielleicht sogar auch reichlich. Wenn Jesus schon gelitten hat und Paulus auch, dann werden wir es ganz bestimmt auch. Aber Gott hat etwas damit vor, wenn er Leiden im Leben eines Christen zulässt. Der Vers 5 deutet das ja schon an. Da heißt es nämlich, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Trost ist das zweite Thema, das Paulus hier anspricht. Aber was ist eigentlich Trost? Versuchen wir es doch ganz allgemein zu formulieren. Trost ist, ich denke, ich habe es einfach mal so formuliert, Trost ist alles das, was uns neuen Mut oder Kraft oder Hoffnung gibt, weiterzumachen oder vielleicht wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das alles tröstet uns. Das kann auf zweierlei Weisen geschehen. Auch die finden wir in unserem Text. Schon zu Beginn heißt es in Vers 3, der Gott alles Trostes, der uns tröstet. Gott selbst macht sich die Mühe, uns zu trösten. Er schaut, wie geht es meinem Kind und wie kann ich es wieder aufbauen und trösten? Und es selbst ist ja schon Trost. Jedoch können wir auch durch andere Leute oder Begebenheiten getröstet werden. Geschwister könnten uns durch mutmachende oder ermahnende Worte trösten. Auch wenn sie sich um meinetwillen Sorgen machen, kann das mich trösten. In Vers 6 und 7 wird uns gezeigt, dass Trost selber wieder Trost hervorrufen. Wenn Menschen mit anderen Menschen mitfühlen, dann erleben sie auch das, was der andere empfindet. Und genauso ist es auch bei Trost. Wenn mich zum Beispiel etwas tröstet und ich erzähle es der Mama weiter, dann freut sie sich. Dann freut sie sich mit mir und ist selbst auch getröstet. Sie hat zuvor mit mir mitgelitten und wird jetzt aber auch mit mir mitgetröstet. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und das können wir eben beim Trost genauso finden. Daher ist es auch für uns wichtig zu wissen, wie es unseren Geschwistern geht, aber auch zu erfahren, was sie mit Gott erlebt haben. Paulus wurde durch den Bericht des Titus getröstet. Und wir haben zum Beispiel den Zeugnisteil im Gottesdienst, was eine sehr gute Möglichkeit ist, einfach zu erfahren, wie es unseren Geschwistern geht. Denn dort bekommt die Gemeinde mit, wie Gott in dem Leben eines Einzelnen eingreift oder auch von mehreren. Zum Beispiel, wenn ich ans Zeltlager denke, da waren sehr viele Zeugnisse, wo einfach viele was mit Gott erlebt haben. Und wir als Gemeinde können uns, wenn wir das gehört haben, darüber freuen, dass Gott geholfen hat und dass wir den gleichen Gott haben, der auch bei uns wirken kann. Und das gibt uns Mut. Aber Gott bleibt nicht beim Trösten stehen. Er will uns sogar noch aus unserer Bedrängnis herausretten. Paulus spricht die Rettung von Leiden an. Er beschreibt, was er in Asien erlebt hat. Er selbst ist am Leben verzweifelt, aber Gott hat ihn aus der Todesgefahr errettet. Und Paulus kommt in Vers 10 zu der Erkenntnis, dass Rettung immer möglich ist. Wir lesen in Vers 10, er hat uns denn aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Paulus blickt zurück und sieht, dass Gott ihn bereits aus Todesnöten gerettet hat. Aber er ist sich auch bewusst, dass er im Augenblick selbst Rettung von Gott erlebt. Wir wissen nicht, ob Paulus eine konkrete Not vor Augen hatte oder ob er sich nur bewusst ist, dass überall Gefahren auf einen lauern, vor denen uns Gott bewahrt und rettet. Denn wenn Gott nicht alles in der Hand hätte, wir selber könnten nicht leben. Und darüber hinaus hofft Paulus darauf, dass Gott ihn auch in Zukunft rettet. Paulus weiß, dass Gott ihn in Zukunft retten kann. Wann und wie es geschehen wird, das überlässt er Gottes Weisheit und Entscheidung. Spätestens aber, wenn wir bei Gott sind, werden wir vollkommen von Leiden errettet sein. Dies alles führt Paulus zu dem letzten großen Thema Dank. Dank ist Paulus so wichtig, dass er seinen ganzen Brief damit beginnt. In Vers 3 lesen wir: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Bevor Paulus irgendetwas schreibt oder sagen will, dankt er Gott. Das hat für Paulus Priorität. Wenn Paulus schon einen ganzen Brief mit Dank beginnt, sollten dann wir unseren Tag nicht auch mit Dank beginnen? Oder denken wir doch mal darüber nach, welche Gedanken uns bestimmen, wenn wir jetzt nach dem Gottesdienst heimfahren. Paulus ist es nicht nur wichtig, mit Dank eine Sache zu beginnen, sondern sie mit Dank auch durchzuführen und zu beenden. In Vers 11 ermuntert er: Damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unseretwillen. Paulus fordert die Korinther dazu auf, für das zu danken, wie Gott ihn errettet hat. Nachdem Gott eingegriffen hat, soll Dank auf gar keinen Fall fehlen. Paulus ist offensichtlich nicht der Meinung, dass es schon reicht, wenn von einer Person Gott Danke gesagt wurde. Nein, er stellt uns das wie eine Rechnung vor Augen. Wenn viele für etwas bitten, dann sollen auch viele dafür danken, dass Gott das geschenkt hat. Es kann nämlich nicht sein, dass Gott im Überfluss gibt und in Armut Dank erhält. Das darf nicht sein. Wir haben schon gesehen, dass Gott Leiden dazu nutzt, uns zu trösten und zu retten. Und dafür können wir auf alle Fälle Gott danken. Psalm 50, Vers 15, da lesen wir: Und rufe mich an, am Tage der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren. Gott anrufen, gerettet werden und ihm danken, das gehört immer zusammen. Fassen wir nochmal zusammen. So wie zum Beispiel eine Pflanze nicht nur schönes Wetter und Sonnenschein braucht, so sendet Gott uns auch in unserem Leben Leid und Nöte. Befinden wir uns dann im Leid, geht unser Blick sehr schnell für Gottes Wirken verloren. Anstatt aber auf die Bedrängnis zu schauen, leitet Paulus den Blick der Korinther auf Trost und Errettung. Diese erfahren wir von Gott selbst und anderen Geschwistern und führen unmittelbar zu Dank und zur Verherrlichung Gottes. Ich wünsche uns in der kommenden Woche, dass wir solche Erfahrungen machen, wie der Apostel Paulus sie vor 2000 Jahren bereits den Korinthern gewünscht hat, damit auch der Herr Jesus in unserem Leben geehrt wird. Amen.